Willkommen bei Welt im Ohr.
Eine Sendung des Teams Wissenschaft und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung.
Diese Sendung wird von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des akademischen Programms APEAR gefördert.
APEAR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development.
Heute für Sie, heute für euch, live im ORF-Zentrum mit
Mayada Hadaya und
Momo Konishio. Unsere heutige Sendung teilt sich in drei Schwerpunkte auf. Zum einen geben wir einen Einblick in und einen Überblick über die Ergebnisse des Division-Projekts, welches im Rahmen von APEAR stattgefunden hat. Unsere Gäste dazu, Ainura Nasa-Kulova und Josef Strobel von der Universität Salzburg. Um in die Thematik von Digital Earth tiefer eintauchen zu können, folgt ein Gespräch mit Thomas Schaupenlehner und Florian Wiesenhofer von der BOKU Wien. Hier sprechen wir über Geodaten und deren Visualisierung. Abschließend gehen wir auf das Thema AI, also künstliche Intelligenz in der Wissenschaft ein. Allgemein und spezifisch, inwiefern dies für Digital Earth Competences und Visualisierungen im Fach denn eine Rolle spielt. Zu Beginn dürfen wir, meine Kollegin Mayad Hadaya und ich, Momo Konishio, Sie einladen, euch einladen, die Interviews mit den Verantwortlichen des APEAR-Projekts Digitally Connecting Real and Virtual Environments anzuhören. Das aufgezeichnete Telefonat ist von Mayad Hadaya geführt und gestaltet worden.
The APEAR Project entitled Digitally Connecting Real and Virtual Environments, short Division, had the objective of facilitating the education of Digital Earth citizens across various curricula through a set of core learning modules.
Hello, good evening.
Thank you so much for your precious time.
The Department of Geoinformatics at the University of Salzburg led the project with key contributions from Armenia State University and the National University of Architecture and Construction of Armenia and the Kyrgyz State Technical University, which since 2008 has been home to the Austria and Central Asia GIS Science Center.
Let us talk about the APEAR project, and I'll go straight with the question to Mr. Strober. How did you use digital transformation concepts in your project?
Well, we started not so much from digital transformation concepts, but from the practice of digital transformation as it has happened in our field over the last decades. We now have satellite imagery, aerial imagery, digital images of the entire globe. And we do the same with map. We have a real-time position with satellite positioning. So our world has been not necessarily transformed, but copied into a digital world, into a digital Earth. And of course, we as humans, we have to go with that, and our learning maybe goes even a bit slower than the actual transformation of all the data we are confronted with on a daily basis.
Josef Strober is professor at the University of Salzburg and an Austrian partner in the APEAR project Division. He teaches GIS science at universities all over the world.
What is really needed to also collect all this data? Can everyone and every country, organization, institution provide the necessary tools, those partners who were working with you?
Well, satellite imagery and satellite-based positioning are by definition global technologies. So we are not working by country or by community, but we do have daily and sometimes many times daily possibilities to monitor the Earth. So these data are actually available. Of course, to complement that, we need some on-the-ground data as well, like traffic measurement, sensors, temperature, weather sensors on the ground. And overall, we have moved to the discipline where data were scarce towards what today actually is a flood of data. We are inundated with data, and to make reasonable use of them is the actual challenge. So there's definitely no lack of data anymore.
What kind of data was needed and necessary in particularly for your project?
Well, I can go back to the actual vision of a digital earth. This was first coined as a term in 1998 by Al Gore in a speech at the Science Center. And he outlined the vision of a little girl sitting in front of a spinning globe and interacting with the globe. And that was actually the kind of translation or transformation of the frequently used term of information at our fingertips into the world at your fingertips. And this was to a large degree based on remote sensing data. This is actually a more technical term for Earth observation from satellites. And this can be complemented and connected with other data like street networks, what we use on a daily basis for navigation and connecting with sensors. So when we want to know what the temperature is now and what the weather is likely to be tomorrow, then this is obviously connected to our location, and our smartphones have ubiquitous and pervasive positioning. So that's why the temperature is shown for the point where we are right now.
In your project, you were also looking at the impacts of such huge data on societies, economies, environment, and also on SDGs. Can you give one or two examples? What were you looking at?
When you're asking for examples, I would go for a societal example. I'm a fan of public participation because I believe that's a cornerstone, it's a foundation for our society, for an open society, for a democratic society. So back in the not-so-old days, when we wanted to participate, for instance, uttering our opinion about a plan for an infrastructure development, or a new bypass road, a high voltage line, or a change in the local zoning, then we had to go to the community, to the city hall during office hours, and look at some designs, some plans, and then submit some written feedback. Today, participation is, we can go to our tablet, smartphone, home computer, open at any time of the day, design the plan, and point, click on a place and say, this I don't like, or this facility should be moved over to another place. So public participation in our society, I believe, is absolutely key for a healthy, developed society. And of course, then there is plenty of professional applications. And most of them are linked by location. So just when you think about food delivery services, ride sharing, many delivery and logistics processes, either in the industrial world, just think about just-in-time production, or in our personal environment. This is to a large degree all centered on location, or it's being optimized by location. So our societies, industries, businesses, economies are to a large degree spatially organized.
So we can sum up that data of the entire globe is on one hand very useful to us, and on the other hand, if we see it from a critical perspective, if we think of, for example, the digital divide.
Yeah, clearly there is more than one digital divide. That would be a separate discussion, but it's a highly relevant aspect here. The one technology we have not mentioned yet, I was focusing on the core of satellite positioning, imagery, digital maps, smartphones, interfaces, but exactly the latter are only working because of pervasive connectivity and the availability of easy, full, unlimited access to what we today would call the internet. So being connected is most likely the key critical factor. For some, it's the success factor, but if that is not available, let's just experiment ourselves by going 1 week offline and record what we are missing. And whenever and wherever that's not available, that would certainly lead to uneven access to information, followed by uneven access to participation. I still believe this divide or this split in our society has been reduced through digital technologies, because there were lots of other uneven access, uneven opportunities previously.
Mm-hmm. So if we think of the SDGs, for example, mentioned also in your project, how was this linked?
We would go through the list of SDGs. We would identify, we would find very few of them which are not related to location, to position. Whether it is in different places on the globe, that they are in advantaged or disadvantaged regions, or because of this physical location, just think about access to water, how uneven that is. The drivers behind the SDG progress actually are in most cases policy decisions. But what we can do with what we call geo-information technologies, with digital earth technologies, is to support the monitoring of SDGs, to check how they evolve, how they progress, hopefully progress along towards these goals develops differently in different places. So my main focus would be on monitoring the path towards SDGs in a spatially, geographically differentiated way.
Mm-hmm. Thank you so much. Ainura Nazarkulova has lived and worked in Austria for over 10 years. She worked at the Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture as a senior lecturer. International cooperation projects brought her back to the University of Salzburg, where she is now involved in student mobility programs and coordinates the APEAR Division project with partners from Armenia and the Kyrgyz Republic. How did you collect data?
So regarding data, I think both these countries, our partner institutions are from, they all have, I think, access to the internet and to the some data which is available everywhere. And this is from, for example, Living Atlas. And I think remote sensing data, which is, I think, available for Kyrgyz Republic and for Armenia too.
Mm-hmm.
Of course, there are some data which is not so easy to get, which is maybe collected on the local level, and it's not so easily shared by local stakeholders.
Mm-hmm. Mm-hmm. And what materials were you using? What was new to learn for you?
Especially in this project, we were starting it by organizing extensive survey of current study programs and as well as demand from employment sector in order to structure learning objectives and required competences into 5 teaching and learning modules.
Mm-hmm.
This was the digital earth basics, geospatial models and representations, geovisualization and geocommunication. And then the fourth one is remote sensing and image analysis. And the last one is spatial analysis. Actually, to develop these modules, to a large degree, they were based on the SV Academy resources, which offers online learning courses and ArcGIS online platform.
Mm-hmm. So this was the way to share knowledge.
The initiative, the division initiative, was aiming at the integration of geospatial online and blended learning mm-hmm. modules. Mm-hmm. And we wanted to bring it to curricula of multiple disciplines.
How did the people like it? Students, colleagues?
For most teachers, it's not so easy, and students also, to do online courses effectively. So this is, I think, was something new what we were bringing within this project. And this was not only the goal of our project, but most of our partner universities already had some implemented geoinformatics study programs. But we wanted to bring this not only to those disciplines which where this geoinformatics is already taught, but we were aiming at reaching out another disciplines like planning, ecology, land management, transportation, and other fields.
Mm-hmm.
So the vision modules, I hope they will be foundation for all the special studies, especially extension to other studies mm-hmm. or as a professional continuing education.
Can you mention maybe one or two difficulties or also advantages to use more online learning?
Advantages, I think nowadays we have quite rapidly developing technologies and a lot of companies which are also providing software. They also give some learning opportunity to use their software. So this is, I think, advantage that we can, being at home, learn a lot of new methodologies or software. And I think this is quite a big advantage.
Without borders. So
without borders.
From everywhere.
Travel for this. And this is also, I think, we wanted to include in our initiative that mm-hmm. Teachers would also use not just learning materials, what they develop, but also they would use online materials in order to be able easily go along with this old development.
Mm-hmm. The project ended now. Maybe can you talk about a few interesting results?
First of all, I want to say that the modules are developed and shared on an open learning management system. And this is available like open educational resources. So, mm-hmm. And within the project, modules were partly or fully integrated into curricula of our project partners institutions. And also these modules were used for external certificate courses, which were offered during this third year of the project. And as example, I could say, for example, our Kyrgyz partner, within the last, 12 months, they were offering each module as an external certificate course for teachers, PhD students from different universities. And I also would like to share that, of course, to bring awareness and to show our project's outcomes, we were developing some dissemination and PR materials and like stickers, flyers, posters, and map posters within the project. And all this in order to connect with actors outside of our traditional discipline. So mm-hmm. to motivate the adaptation of special thinking and methods and special problem solving in all the fields not traditionally working with maps or JS.
What personal experiences or lessons did you take away from your also leading role in this project? If we think, for example, of gender issues, did you experience anything different in your leadership role in the context of the academic field you are in, or in the context of hierarchy or any cultural differences also due to your background?
Yes, of course. Actually, it was, and it's quite interesting for me, was to lead such a project, and it was I was for the first time in such a role. Before, I was more like a local coordinator and was not really leading the project myself. And in this sense, I think it's really great when I have good support from my team and the university administration too. It was really for me easy in this sense because I had a lot of support from Salzburg University, from Department of Geoinformatics team. because we are three countries are involved in their project.
Yes.
And of course, the culture were different in all three countries. And actually, this diversity from one side makes it some challenges. And also, I think that makes the process interesting. In this sense, we had from the beginning of the project, three women leading the institutions among four institutions. Also, I would say that even in this field of in the geoinformatics field, more men are involved. But in our partner countries, there are a lot of women teaching at the university level. So in this sense, it was really good to involve a lot of female PhD students into our project. And by the end of the project, I think we had quite a disbalance in the sense of more women was than the men. So we were really supporting the female participants. And as I was already mentioning, Kyrgyz State Technical University at the end, these external certificate courses were mostly women who were completing and getting certificates. Even the Asian country, like Kyrgyzstan, would be more like male dominant. In our project, it was somehow female dominant.
That's good to hear. Thank you so much, Josef Strober and Aynura Nazarkulova, for your expertise on the phone, and goodbye to Salzburg. Thank you so much.
Thank you.
Yeah.
Bye. Thanks a lot.
Vielen Dank, Herr Strobel und Frau Nazarkulova, für Ihre Expertise per Telefon.
Das waren Einblicke in das kürzlich abgeschlossene EPIR-Projekt.
Das folgende Interview wurde von Momo Kunishio geführt. Zu Gast Thomas Schaupenlehner und Florian Wiesenhofer von der Universität für Bodenkultur in Wien.
Da hilft uns auch die KI nicht, hat Thomas Schaupenlehner zu bedenken gegeben. In manchen Bereichen als hilfreich und bereichernd angesehen, in anderen kritisiert, als unnütz oder Gefahr, alles Menschliche zu ersetzen, betitelt. Die Rede ist von der künstlichen Intelligenz bzw. Intelligenzen. Ein Gespräch über Geodaten, Geoinformationssysteme und deren Visualisierung.
Herzlich willkommen. Ich bitte euch um eine kurze Vorstellung eurer Person.
Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Schaupenlehner. Ich bin Privatdozent an der Universität für Bodenkultur, von meinem Forschungshintergrund Landschaftsplaner. Und ich forsche und lehre seit vielen Jahren im Bereich Landschaftsentwicklung, hier vor allem im Kontext erneuerbare Energie, der Wirkung von erneuerbarer Energie und auch der Akzeptanz von erneuerbarer Energie.
Ich bin der Florian Wiesenhofer und ich bin Masterstudent auf der BOKU für Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung und ich bin seit mehreren Jahren Tutor für Geoinformationssysteme, Computer-Aided Design und digitale Visualisierungstechniken sowie an dem Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung für Geodatenverarbeitung zuständig.
Darauf werden wir heute auch eingehen. Also zuerst mal eben vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und den Weg ins ORF-Studio hier gefunden habt. Die heutige Sendung beschäftigt sich ja echt auch viel mit digitalen Entwicklungen, mit Trends in der Forschung und auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Also als Experten auf euren Gebieten möchte ich etwas mehr eben in Landschaftsentwicklung gehen, beziehungsweise was versteht man eigentlich unter Geoinformationssystemen und digitale Visualisierung? Dass wir da vielleicht ein bisschen klären, wo begegnet uns das vielleicht im Alltag?
Ja, versuche ich mal zumindest mein Bild davon zu zeichnen. Räumliche Informationssysteme ist ein riesengroßer Begriff, eine riesengroße Kiste, wo es letztlich darum geht, räumliche und auch thematische Daten so miteinander zu verknüpfen, dass man, sagen wir mal, sinnstiftende Aussagen treffen kann. Oftmals geht es um die reine Darstellung, dann ist man auch an der Schnittstelle zur Visualisierung, wobei es auch hier verschiedene Abstufungen gibt, je nachdem, was die Zielgruppe der Visualisierung ist. Aber sagen wir mal so, das große Potenzial liegt natürlich auch in der Verschneidung von Geodaten, in der Modellierung von Geodaten und auch in der Verschneidung thematischer Daten, also Sachdaten mit räumlichen Informationen.
Können Sie mir ein konkretes Beispiel geben?
Man könnte demografische Statistiken machen, die bezogen sind auf eine bestimmte Einheit, wie zum Beispiel eine Gemeinde oder einen Bezirk. Man kann sich Energieverbräuche anschauen. Man kann irgendwelche sagen wir mal, Engpässe vielleicht identifizieren, irgendeine Überversorgung mit etwas, irgendwie ein Bedarf nach einer Veränderung letztlich und damit auch einer Entwicklung, die sich letztlich dann, weil räumlich, ja auch in der Landschaft wieder abspielt.
Kommen wir zum Visualisierungsbereich vielleicht nochmal zurück, vielleicht Florian. Ja, wie würdest du das beschreiben? Was ist da vor allem vielleicht dein Hauptfokus auch, wenn du Lehre machst?
Es geht darum, dass was man rüberbringen will, möglichst simpel rüberzubringen. Karten sind nicht dafür da, alles auf der Welt darzustellen, sondern es sind dazu da, gewisse Aspekte darzustellen. Und hier ist es oft wichtig, mehr wegzulassen, als hineinzugeben.
Bestimmte Aspekte darzustellen. Ich habe ein wenig gelesen in euren Papers, unter anderem über Windkraftwerke und die soziale Akzeptanz. Thomas, was ist da vielleicht so die Erkenntnis an Chancen und Herausforderungen in dem Bereich?
Windkraft zeigt sehr schön diese Notwendigkeit, sowohl die reine GIS-Datenverarbeitung und Analyse sich anzuschauen, gleichzeitig aber auch zu versuchen, die tatsächlichen Auswirkungen, die sichtbaren Auswirkungen auch in irgendeiner Form darstellbar zu machen, vor allem für Nicht-Planer und Planerinnen. Wir können sehr gut Sichtfeldanalysen machen. Wir können uns anschauen, wo in einer Landschaft ein bestimmtes Objekt sichtbar ist oder nicht sichtbar ist. Das können wir dann mit 0 und 1 darstellen und schöne Farben einfabeln. Letztlich ist aber gerade die erneuerbare Energie ein extrem emotional aufgeladenes Thema. Da geht es nicht nur darum, wo es sichtbar ist, wo nicht, sondern da geht es darum, dass das Konzept von Landschaft, das jedem einzelnen inne wohnt, der in einer Landschaft wohnt, lebt, diese Landschaft nutzt, da auch sehr große Befürchtungen, große Ängste da sind. Und da setzt eben die Visualisierung an, die natürlich auch idealerweise GIS-Daten getrieben, möglichst genau, möglichst akkurat, versucht auch ein visuelles Bild zu zeichnen und nicht nur einen roten Punkt in der Landschaft darzustellen.
Wie sieht das der junge Akademiker?
Ja, was ich besonders toll an diesem Projekt auch finde, ist diese wissenschaftliche Begleitung. Also, dass dauernd ein wissenschaftliches Team dort vor Ort ist. Leute können dort vor Ort mit VR-Brillen sich in diesen neuen Raum begeben und wirklich direkt die Veränderungen sehen und in Echtzeit diese Veränderungen auch umändern. Also, es wird dann mit Legosteinen gearbeitet, die dann eine Solaranlage von jetzt auf gleich versetzen und dadurch diese visuelle Veränderung sichtbar machen.
Hast du das selbst auch mal ausprobiert?
Ja, ich habe das selber auch schon ausprobieren dürfen. Und es wird jetzt ein Landscape Lab auf der BOKU geben, wo Studierende da auch mehr eingebunden werden und diese Modelle auch nutzen können, um eigene Projekte zu verwirklichen.
Ihr beide unterrichtet eben eine Lehrveranstaltung zu digitaler Visualisierung beziehungsweise Techniken, wie ihr eben bereits beschrieben habt, wie man Geodaten darstellen kann. In einem kürzlich abgeschlossenen APEAR-Projekt wurden interdisziplinäre Module eigentlich erstellt mit Partneruniversitäten in Armenien und Kirgisistan. Da gab es 5 Schwerpunkte, die ich euch kurz vorlesen möchte und ein bisschen, dass ihr vielleicht erklären könnt, weil für mich als Laie klang sehr vieles sehr ähnlich und beziehungsweise auch, wie denn das gerade aktuell in Österreich ausschaut. Also da hätten wir das Modul Digital Earth Basics, dann Geodatenmodelle und Darstellung, Geovisualisierung und Geokommunikation, Fernerkundung und Bildanalyse und Geodatenanalyse. Für mich als Laien ist es zum Beispiel wirklich jetzt schwierig zu verstehen, was kann ich mir unter Geokommunikation vorstellen.
Bei der Geokommunikation geht es immer wieder in Richtung Visualisierung und auch um 3D-Modelle, um wie können wir als Forscherinnen und Forscher es schaffen, die Daten, die wir haben, und es gibt extrem viele Geodaten, an die NutzerInnen weiterzugeben. Und das kann auf verschiedenste Arten und Weisen passieren, das kann übers Internet passieren, das kann eben in so Workshops passieren. Und da ist diese kommunikative Ebene, wie wird etwas aufgenommen, wie bringen wir etwas hinaus, sehr wichtig.
Und unter Fernerkundung?
Fernerkundung ist letztlich das Erheben von Daten aus der Ferne. Das passiert entweder über Satelliten, also von sehr weit aus der Ferne, oder Flugzeuge, in letzter Zeit auch sehr viel über Drohnen. Das sind oft bildgebende Verfahren oder Laser, die hier versuchen, Teile der Erdoberfläche aufzunehmen, die zu analysieren. Auch multispektrale Bilder spielen da eine Rolle, wo es dann auch darum geht, wirklich großflächig Landschaften hinsichtlich des Vegetationsbestandes, des Vegetationszustandes, Wassergehalt und so weiter zu untersuchen.
Mhm. Und wie ihr auch beide schon berichtet habt, dass die Visualisierung von Windkrafträdern hier zum Beispiel mittels Virtual Reality oder auch Augmented Reality umgesetzt worden ist. Inwiefern spielt bei solchen Dingen auch vielleicht künstliche Intelligenz eine Rolle?
Ja, künstliche Intelligenz ist ein spannender Begriff. Ich stelle mal ein bisschen in Abrede, dass es sich um eine tatsächliche Intelligenz handelt. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr spannende und auch sehr hilfreiche Technologie, von der wir aber, glaube ich, noch sehr viel nicht wissen, wie wir sie auch tatsächlich dann sinnstiftend einsetzen können. Es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Formen künstlicher Intelligenz. Die Studierenden, beobachte ich zumindest zunehmend, nutzen vor allem diese Sprachmodelle, um Textinhalte zu generieren. Das ist natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln durchaus auch fragwürdig oder zu hinterfragen, wo da auch die Grenzen sein sollten und wie man Studierende da auch dazu bringt, auch tatsächlich ihre eigene Intelligenz zu nutzen und nicht sich auf die KI zu verlassen. Gerade im Bereich der GIS-Daten ist es aber sehr hilfreich aus meiner Sicht, weil wir mittlerweile oft mit Datenmengen zu tun haben und auch mit einer Komplexität von Daten. Wir sprechen da oft auch von einem Grundrauschen, dass es auch gilt, da rauszukriegen. Also die Daten sind so komplex, dass es uns mittlerweile schwerfällt, die Inhalte, die wichtig sind, die wir brauchen, rauszufiltern. Und hier können KI-Modelle oder so Machine Learning-Ansätze sehr, sehr hilfreich sein, um große Datenbestände auch wirklich sinnvoll zu analysieren.
Stichwort, wie nützen wir Big Data?
Genau.
Florian, wie siehst du das Thema KI?
Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. KI ist ein schnell entwickelnder Bereich und da kommen jeden Tag neue Modelle auf den Markt. Aber man muss hier wirklich aufpassen, was das für sozialen Impact hat. Weil KI reproduziert oft Biases aus der Gesellschaft, unhinterfragt weiter und dadurch kann es auch großen Schaden anrichten.
Wir haben vorhin eben auch über das APEAL-Projekt gesprochen und ein Punkt ist auch Digital Earth Basics beziehungsweise Digital Earth Competences. Was kann man sich unter diesem Begriff vorstellen?
Ja, Digital Earth, also der Begriff selbst ist relativ alt, irgendwann Ende der 90er Jahre von Al Gore, glaube ich, geprägt. Der war aber, glaube ich, vorher schon in der Fachwelt ein Thema. Im Prinzip geht es darum, die reale Welt in einem oder Teile daraus in einem digitalen Abbild bestmöglich darzustellen. Sehr oft taucht auch der Begriff Digital Twin auf, der auch wieder sehr fragwürdig ist, weil wir nie in der Lage sein werden, ein perfektes Abbild, also einen tatsächlichen Zwilling zu generieren letztlich. Das heißt, es geht auch damit, mit dieser Imperfektion, mit dieser Unvollständigkeit umzugehen, die auch entsprechend zu interpretieren. Vereinfacht ausgedrückt und auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, Digital Earth ist mehr oder weniger eine Datensammlung, eine digitale Datensammlung von einem realen Weltausschnitt.
Sehr interessant, ich war auf sehr viel gefasst, dass das so viel mit philosophischen Aspekten eigentlich, was ist Wirklichkeit, wie stellen wir sie da, auch kommunikative Sachen. Florian, wie siehst du das Ganze allerdings jetzt in Verbindung vielleicht auch mit der Visualisierung? Wie macht ihr das dann auch, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, an der BOKU gibt es jetzt Digital Earth Competences zu lernen, vielleicht auch interdisziplinär, inwiefern ist das sinnvoll? Wie würdet ihr das überhaupt angehen, weil wir schon besprochen haben, dass dieser Begriff ja eben wirklich sehr viel bedeuten kann. Welche Inhaltsebene fügst du da hinzu?
Ich würde vielleicht nochmal kurz eben auf den Begriff und das Ziel von Digital Earth zurückkommen, weil wir müssen uns auch fragen, wollen wir überhaupt ein perfektes Modell unserer Erde? Wollen wir überhaupt, dass unser Garten perfekt für jeden digital nachgebildet wird und dann können die Leute einfach in unseren Garten gehen? Was sind das für Daten? Wie oft werden diese Daten aktualisiert? Werden die in Echtzeit aktualisiert? Wird es dann überall Kameras geben? Können die dann direkt bei mir reinschauen? Also es wirft ganz viele Fragen auf, auch vom Datenschutz und Privatsphäre.
Der Punkt war Datenschutz und eben, ob wir ein perfektes Abbild wollen und inwiefern
Digital Earth Competences, was da so der Kernaspekt auch wäre.
Es ist zuerst der Begriff der Interdisziplinarität gefallen. Den halte ich für extrem wichtig, weil wir vor allem auch die komplexen Probleme unserer Gesellschaft und letztlich geht es ja auch darum, hier Lösungen anzubieten seitens der Wissenschaft. Wir machen ja das nicht zu einem Selbstzweck. Die Daten sind auch thematisch so komplex, die spielen so viele Disziplinen rein und gerade die, sagen wir mal, Kompetenzen und Skills hier zwischen Disziplinen kommunizieren zu können und nicht nur zwischen Disziplinen, sondern dann auch in die Bevölkerung zu den Bürgern und Bürgerinnen ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Das ist auch etwas, was gerade in unserem Studium der Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur auch ein großes Thema ist, weil wir gerade als Planer, Planerinnen natürlich immer an der Schnittstelle verschiedener Nutzungen, verschiedener Interessen, verschiedener Stakeholder, wenn man so will, sitzen und hier auch eine ganz große Vermittlerrolle einnehmen müssen und da eben, um wieder zurückzukommen, das Thema der Kommunikation von Daten, der Visualisierung von Daten eine ganz entscheidende Rolle zukommt.
Jetzt hast du mir schon fast die letzte Frage hier weggenommen. Wir haben jetzt eben über Digital Earth und Projekte im Rahmen von APEAR auch gesprochen. Inwiefern sind solche Ansätze eben gerade interdisziplinär sinnvoll? Mit welchen anderen Disziplinen ist da so ein klassischer Austausch zum Beispiel?
Hängt jetzt ganz stark von der Fragestellung natürlich ab. Also wir haben, wenn es um ökologische Themen geht, natürlich mit Menschen aus dem Bereich der Ökologie, des Naturschutzes. Oftmals gerade im Bereich der Landwirtschaft geht es auch ganz stark um Boden. Also da spielt Bodenkunde, Geologie rein, Wald, Waldbau und vieles mehr, um jetzt nur ein paar Disziplinen zu nennen.
Gibt es so ein Projekt, wo du sagst, das wäre jetzt so richtig klassisch, dass sich jede Zuhörerinnen alle im Radio was vorstellen können?
Bleiben wir beim Thema erneuerbare Energie. Wir haben gerade ein Projekt, das nennt sich BioPV. Da geht es um Freiflächenphotovoltaik in Biosphärenparken. Und das ist ganz ein gutes Beispiel, weil wir haben eine bestehende Landnutzung, die ist gerade in den Biosphärenparken, ländlicher Raum, natürlich sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Da gibt's Wiesen, da gibt's Felder, da gibt's Äcker. Freiflächenphotovoltaik braucht Platz. Ja, jetzt gibt es natürlich versiegelte Flächen und den Wunsch, das dort zu realisieren. Das ist aber oft aus technischen Gründen schwer möglich, beziehungsweise die Menge, die wir brauchen, lässt sich schier nicht auf Dächern realisieren. Das heißt, wir müssen in die Fläche gehen. Jetzt ist die Frage, auf welche Flächen gehen wir? Gehen wir auf die besonders guten Flächen? Dann kann es sein, dass wir mit der landwirtschaftlichen Produktion ein Problem kriegen. Gehen wir auf die Grenzertragsflächen, also auf die schlechteren Flächen, das sind die, die meistens extensiver bewirtschaftet werden, das heißt, die ökologisch wieder interessanter sind. Das heißt, da gibt es natürlich einen Zielkonflikt. Und dann geht es auch noch darum, wie gestalten wir diese PV-Anlage? Geht es darum, eine ökonomische Optimierung? Dann geht es darum, auf die Fläche drauf zu klatschen, sage ich mal, was geht? Oder sagt man, man hält bestimmte Abstände ein, man bewirtschaftet extensiv darunter und kann dann sogar in intensiv genutzten agrarischen Räumen sogar eine Erhöhung der Biodiversität zustande bringen. Aber es hängt immer natürlich vom Fall ab. Also da sieht man sehr schön an einem einfachen Beispiel das Aufstehen einer PV-Anlage, wie viele verschiedene Interessen oder Themengebiete da eigentlich betroffen sein können, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Ja, das macht schon sehr gut greifbar. Also ich kann da jetzt leider fast schon einen Konflikt spüren, wenn ich mir das vorstelle. Florian, also ich habe gelesen, Land- und Energieökonom in diese Richtung. Stelle ich mir natürlich auch vor, dass irgendwie auch so diese wissenschaftliche Beratung für politische Entscheidungsträger da ja auch irgendwie ein bisschen mitspielt.
Genau, also es geht auch immer darum, politische EntscheidungsträgerInnen einzubinden. Man versucht auch auf dieser Governance-Ebene Einfluss zu nehmen. Also ganz viel passiert auch auf gesetzgebender Ebene, wo man versucht, Gesetze so umzuändern, dass sie freundlicher sind für zum Beispiel Solaranlagen oder Windanlagen. Es gab zum Beispiel eine Zeit zwischen 2000 und 2010, da wurden fast keine Windanlagen gebaut, weil eben die Gesetze in diese Richtung so schlecht formuliert waren, dass dies fast nicht möglich war. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es notwendig, möglichst viel PV- und Windanlagen zu erstellen. Aber es ist dann eben oft kommen dann die ökonomischen Realitäten in den Konflikt mit dem, was gebaut werden sollte.
Dann sind wir eigentlich auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Gibt es von eurer Seite etwas, was ihr unseren Zuhörern noch mitgeben möchtet zu der Thematik?
Ich glaube, eine große Aufgabe der Wissenschaft ist es, komplexe Daten sinnstiftend aufzubereiten und zu vermitteln. Ja. Gleichzeitig sehe ich es aber auch ein bisschen als Aufgabe der Bürger und Bürgerinnen, sich aktiv zu beteiligen, in solche Prozesse auch reinzugehen. Man hat oft das Gefühl, die Aufregung ist sehr groß. Bei konkreten Projekten ist aber dann auch wieder eine Passivität zu merken. Weil man oft auch, und das ist natürlich so eine sich bedingende Abhängigkeit, dass man vielleicht von der Wissenschaftsseite oft ein bisschen zu kompliziert denkt, Dinge auch nicht auf den Punkt bringen kann, damit auch der Mehrwert in der Gesellschaft vielleicht nicht gesehen wird oder man sich eher vorkommt, da hat man eigentlich eh nichts dazu zu sagen. Also ich denke, dieses Thema, auch wenn das spannend klingt, Digital Earth und Geodaten und digitale Daten für alle und jeder kann sich vollumfassend informieren, aber es bleibt trotzdem eigentlich Handarbeit, da hilft uns auch die KI nicht, hier wirklich in den Diskurs, in den Prozess zu gehen und das gemeinsam zu diskutieren und zu gestalten.
Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das ist der Digital Divide. Also es geht darum, dass nicht alle Leute Zugang haben zu Internet, zu digitalen Medien. Also wenn man sich das jetzt in Österreich anschaut, nutzen 80% der Personen das Internet und digitale Medien. Aber das bedeutet auch, dass jeder fünfte von uns das nicht verwendet. Und oft werden bei solchen Dingen dann oft diese Menschen ausgeschlossen. Auch international, wenn man sich das anschaut, im globalen Süden sind nur 30% mit dem Internet angeschlossen und 70% werden dadurch ausgeschlossen.
Und so klingt es, wenn eine KI die Moderation für Welt im Ohr spricht.
Satelliten kreisen über unseren Köpfen und liefern Daten im Sekundentakt. Aber was machen wir eigentlich daraus? Das Projekt Division zeigt, wie aus einer Datenflut Bildungsmodelle würden. Für digitale Bildung, die Grenzen überwindet, Disziplinen verbindet und neue Wege für eine nachhaltige, vernetzte Gesellschaft aufzeigt. In unserem heutigen Podcast tauchen wir ein in ein abgeschlossenes APEAR-Projekt, das digitale und reale Welten miteinander verknüpft. Stichwort Digital Earth mit überraschenden Erkenntnissen. Und sprechen mit Expertinnen darüber, wie Karten, Daten und künstliche Intelligenz nicht nur die Welt zeigen, sondern auch verändern. Entdecken Sie mit uns und Ihren Ohren diese Aspekte der Welt der Wissenschaften.
Einen kleinen Einblick, wie das Thema im großen Kontext Wissenschaft gesehen wird, hat sich Mayada Hadaya angesehen und sich bei den BesucherInnen einer Tagung des ÖRDs umgehört.
Ja, wir diskutieren dieses Jahr an der Hochschultagung das Thema künstliche Intelligenz und Internationalisierung. Und wir haben uns vor einiger Zeit schon überlegt, dass das Thema KI und überhaupt Digitalisierung generell ja vor gar keinem Bereich Halt machen wird. Und da geht es jetzt nicht um die nächsten 1-2 Jahre, sondern um die nächsten 10-20 Jahre, wo das sicher massive Auswirkungen hat auf alle Tätigkeitsfelder, unter anderem eben auch auf das Feld der internationalen Hochschulzusammenarbeit. Es gibt da sicher einige Anwendungsfälle, die wir uns jetzt schon vorstellen können. Man denke nur an das ganze Thema Sprache, das ja eine entscheidende Herausforderung ist in der internationalen Zusammenarbeit. Vor 20 Jahren war das noch eine viel größere Hürde als heute, wo man einfach sich schnell was übersetzen lassen kann. Das ist ein ganz banales Beispiel dafür, wo wir uns eine Unterstützung holen können. Und da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahrzehnten.
Was aber jetzt nicht heißt, dass man deshalb die Sprache nicht lernen soll und so weiter. Da geht es jetzt nur mal schnell Informationszugang zu bekommen oder und nicht um Kommunikation oder auch Sprachbeherrschung in dem Sinn.
Es wurde ja jetzt auch schon in den beiden Eröffnungs-Keynotes bei der Hochschultagung angesprochen, dass es ja auch einige Dinge gibt, die wir einfach im Blick haben müssen, wenn wir KI in die Anwendung holen. Und natürlich, wir sollten nicht jegliche Kompetenzen an eine KI auslagern. Wird technisch eh nicht gehen, aber natürlich auch das Thema Sprache. Und am Ende geht es ja bei ganz vielen Aktivitäten in der internationalen Zusammenarbeit darum, Sprache zu lernen oder überhaupt Kompetenzen zu erwerben. Wenn wir die jetzt die ganze Zeit auslagern, eine KI, dann fehlt uns, glaube ich, mehr als nur ein bestimmtes Wissen. Sprache, sagt man ja immer, ist das Tor zur Welt. Eine Sprache zu lernen, das werden wir durch eine KI nicht ersetzen können. Aber es hilft uns im Alltag weiter, um schneller zu verstehen.
Sagt Jakob Kalitsche, Geschäftsführer im ÖRD.
Dankeschön.
Also ich bin hier, ja, TU Wien, Rosemarie Nick, weil das Thema sehr interessant ist, den Einsatz von Artificial Intelligence in der Internationalisierung, welchen Einfluss das in Zukunft haben kann, welche Veränderungen es geben kann, wird, ob es uns was bringt oder nicht, ob es uns eher die Arbeit schwerer macht, ob es uns leichter macht. Ich danke dem ERD und ich freue mich schon auf den Tag.
Erstens bin ich hier, weil ich neu in meiner Rolle bin an der TU Wien, mich mit den Kolleginnen vernetzen wollte. Und zweitens, weil es einfach Wissenschafts- und Forschungsräume gibt, wo die KI wahrscheinlich stärker eingesetzt wird als in Europa, muss man sagen. Man kann in die USA schauen, man kann nach China schauen. Da gibt es, glaube ich, einigen Lernbedarf und Informationsbedarf. Und ich hoffe doch, dass man das heute adressiert und freue mich auf Diskussionen.
Herr Filipovic, ja? Von der Universität Wien.
Richtig, ja.
Darf ich Sie fragen, was Sie am Thema interessiert? Warum besuchen Sie die Hochschultagung?
Künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema für die Universitäten. Universitäten müssen quasi neu überlegen, welchen Sinn und Zweck sie eigentlich haben. Wenn generative KI zum Beispiel vieles selber kann, was wir den Studierenden erst beibringen wollen. Also wozu sind wir noch da? Und für die Internationalisierung passiert das, ist das natürlich auch eine entscheidende Frage wegen der in anderen Ländern rennen die fort, ja, was künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung, in der Forschung und sowas angeht. Wir müssen, um unsere Hochschulstandorte auch irgendwie zu festigen, natürlich auch ein bisschen nachholen. Und dafür, glaube ich, ist die Internationalisierung eine wichtige Maßgabe.
Ich höre raus, sehr kritisch zu diesem Thema?
Nicht unbedingt kritisch, nein. Nein, eigentlich überhaupt nicht kritisch. Ich bin den neuen Möglichkeiten eigentlich sehr aufgeschlossen. Bloß wir müssen eben gucken, dass wir die Kompetenzen, die wir bei Studierenden entwickeln wollen, von unserer Idee her in den verschiedenen Fächern und von unseren überhaupt großen Bildungsaufträgen, dass wir das noch ganz gut hinkriegen und überlegen, was bedeutet eigentlich, weiß nicht, Berufsbildung, was bedeutet Persönlichkeitsbildung, was bedeutet Wissenschaftsförderung. Das sind ja so die drei Bereiche, weswegen es Hochschulen gibt. Genau, wie machen wir das heute? Und ich erhoffe mir ein paar Impulse für diese Frage.
Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was sagen wollen, vielleicht zur Person ganz kurz.
Mhm. Hallo, mein Name ist Petra Steiner. Ich bin von der Fachhochschule Wiener Neustadt und lehre dort seit über 20 Jahren. Das heißt, ich bin schon ein wenig lang dort und bin im Institut Marketing wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen. Und seit circa 1,5-2 Jahren bin ich in der Hochschuldidaktik und baue das gerade bei uns in Wiener Neustadt auf. Also das Thema KI per se hat mich eigentlich auch schon in meiner Vorausbildung begleitet. Ich war meistens so im Kundenberatungssektor und im Verkaufsinnendienst tätig. Und da habe ich schon mit CRM-Systemen gearbeitet, also mit den ersten Schritten der KI. Und jetzt natürlich durch ChatGPT, durch diesen Umbruch, ich kenne eben künstliche Intelligenz aus einer anderen Sichtweise, hatte eine Berührungsängste und habe es jetzt so mitbekommen, durch meine Kolleginnen, dass es hier dann schon ein bisschen Ängste auch gibt und habe das dann auch weitergesponnen. Und gerade jetzt in meiner neuen Position ist es natürlich spannend, darauf jetzt zu begegnen. Also sprich einerseits dadurch, dass ich ja in der Rolle bin mit dem Train the Trainer, dass ich jetzt dann meine Kolleginnen unterstütze bei Fragen zu KI, Anwendung von KI und dann halt auch Chancen und Herausforderungen allgemein für die Hochschullehre per se. Also ich bin dem Thema natürlich sehr offen gegenüberstehend und finde das Ganze ist ein super ergänzendes Tool. Also meine persönliche, also ich habe jetzt keine Angst des Ersetzens. Ich sehe es eher so, wie es hier auch genannt wurde, als eben hybrid und ergänzend.
Ich bin die Bettina Großhauer, ich bin PhD-Studentin an der JKU in Linz und darf einen Workshop halten zum Thema künstliche Intelligenz, kritisches Denken und Constructive Alignment. Das Constructive Alignment finde ich eine zentrale Rolle, gerade wenn man unterrichtet an einer Hochschule mit den Lernzielen, wie werden die Prüfungsformate gestaltet und was hat man auch für Inhalte. Und gerade wenn man das gut aufeinander abstimmt, dann hat es einfach viele Vorteile. Und wenn jetzt die künstliche Intelligenz in die Hochschule dazu kommt, dann glaube ich, kann man das Constructive Alignment nochmal ganz neu betrachten. Für mich ist es aktuell noch Ja und Nein. Aber genau darum geht's, glaube ich, dass man sagt, was kann die KI leisten, wo kann es unterstützen und wo sind einfach die Grenzen und wo darf man wirklich sagen, nein, da verwendet man es jetzt einfach nicht.
Kennen Sie schon eine Grenze?
Ja, gerade bei uns, wo man sagt, im Unterricht für Hochschullehrende im Gesundheitswesen, finde ich das schon immer sehr kritisch, wie gibt man Patientendaten zum Beispiel ein oder bei Fallbeispielen. Datenschutz ist ein großes Thema und große Frage, wie wird es weitergehen?
Also ich bin Corinna Mösslacher, ich bin von der Pädagogischen Hochschule Kärnten und habe in verschiedenen Lehrveranstaltungen mit KI zu tun. Einerseits als Thema selbst, weil es um Digitales und Informatik geht und andererseits natürlich auch ganz allgemein für Lehrmethodik und so weiter. Und ja, deswegen bin ich heute hier, um mir da noch ein paar neue Inputs zu holen.
Aber das heißt, Sie arbeiten damit?
Genau, ich nutze verschiedene KI-Tools, natürlich ChatGPT, aber je nach Anwendungsfall natürlich auch andere Tools. Ich würde sagen, hauptsächlich ChatGPT, weil es einfach sehr flexibel einsetzbar ist. Genau.
Vielleicht einen letzten Satz noch zur Erfahrung, die Sie gemacht haben. Wie würden Sie das abrunden? Ist das was Positives? Kann das sehr hilfreich sein? Wo eventuell sind die Grenzen? Also zwei Sätze.
Ja, auf jeden Fall. Also von der Nutzung her, man kann natürlich seine positiven Dinge darin sehen, also was, für was man das alles verwenden kann. Natürlich immer im Hinterkopf mit den ganzen Risiken, aber das sollte die Diskussion nicht beherrschen, sondern dass man diese Dinge natürlich ja immer mitdenkt, aber dass im Vordergrund steht, wie kann ich das konstruktiv nutzen, wie kann ich auch kreativ mit verschiedenen Dingen arbeiten. Ich finde, das sollte der Punkt sein, der die Diskussion beherrscht, auch wenn man natürlich über Risiken und diese Dinge immer nachdenken muss. Genau, also man muss natürlich bei der Nutzung von diversen KI-Tools darauf aufpassen, einerseits, wo kommen die Daten her, die ich verwende, also kann es da irgendeinen Bias geben, der sich vielleicht dann auch durch die Verwendung dann verstärkt. Andererseits habe ich natürlich ja immer Datenschutzbedenken, wenn ich meine eigenen Daten verwenden möchte oder Daten von anderen, genauso wie ja die Frage des Urheberrechts, was muss ich jetzt angeben. Genau, und das ist eine Frage, die betrifft uns, genauso wie ja die Studierenden. Das heißt, man muss da natürlich auch in die Richtung die Studierenden informieren, was können sie machen, was dürfen sie machen, wofür können sie es gut nutzen, wo müssen sie vielleicht aufpassen und was sollten sie auf jeden Fall angeben, wenn sie KI. Ganz viele Dinge, die für generell für das digitale Arbeiten gelten, gelten für KI auch. Es gibt aber ein paar zusätzliche Aspekte eben zu beachten, wie zum Beispiel, dass KI halluzinieren kann oder solche Dinge, die ich sonst beim digitalen Arbeiten vielleicht noch nicht habe.
KI halluzinieren heißt, imaginiert etwas, das wir kontrollieren müssen, oder?
Genau, also generative KI baut ja auf den Daten, also Informationen auf, die sie hat und rechnet mit Wahrscheinlichkeiten, war heute gerade Thema bei der Keynote, deswegen ist das gerade ganz präsent. Und dann kann es natürlich passieren, dass die KI Dinge so zusammenbaut, dass da Informationen entstehen, die nicht richtig sind. Und das fasst man unter dem Begriff Halluzinieren dann zusammen. Also was ich sonst bei einer Recherche, wo ich vielleicht selber den Text lese und dann zusammenfasse, ja dann nicht habe, weil da verlasse ich mich ja drauf, dass ich die Infos richtig verstanden habe. Und wenn ich mich dann darauf verlasse, dass die KI das richtig macht, muss ich das natürlich nachprüfen, weil es könnte eben sein, dass da Informationen dann drinstecken, die so jetzt nicht richtig sind.
Ich heiße Olga Zarek, ich komme aus der Ukraine. Ich arbeite an der Westukrainischen Nationalen Universität und ich bin hier, weil ich mich für das Thema sehr interessiere. Wir kooperieren mit der Pädagogischen Hochschule Wien. Ja, ich arbeite damit. Wir haben ein Projekt mit Lettland, mit der Universität Riseba und wir haben schon an den Konferenzen teilgenommen und das Thema präsentiert. Also wir haben an unseren Universitäten Studenten und Studentinnen und auch Lehrkräfte befragt, wie sie mit KI umgehen. Ja? Warum nutzen sie KI? Warum nutzen sie KI nicht im Prozess des Studiums oder bei der Arbeit? Und auch haben wir geforscht, welche Erwartungen haben die Arbeitgeber bezüglich der KI-Fertigkeiten von Absolventen. Ja. Jetzt möchten wir mit der Pädagogischen Hochschule Wien das Thema zu forschen. Ja.
Danke.
Danke. Danke Ihnen.
Danke. Danke. Frau Höfler, Sie haben mir auch einen Impuls gegeben und vielleicht noch einige Worte zusammenfassend für unsere Hörerinnen. Sie arbeiten jetzt auch länger mit KIs unterschiedlichster Art. Kann man ein Resümee geben, speziell bei Ihnen, wie gut oder schlecht oder worauf man aufpassen muss, was hier so die Sorgen sind insgeheim, ob die berechtigt sind oder nicht?
Also ich möchte eigentlich nicht von Sorgen sprechen, sondern die KI zeigt uns die Baustellen auf, die wir im Bildungssystem jetzt seit Jahrzehnten immer wieder geflickt haben, und quasi sie macht sichtbar, dass wir einen Fleckerlteppich mittlerweile haben an Lösungen. Die Lösungen, die einen funktionieren jetzt besser, die anderen funktionieren schlechter. Und das ist auch so mein Resümee. Wir müssen tatsächlich am System was überlegen, weil Multiple-Choice-Prüfungen, Bulimie-Lernen und Ähnliches, also reine Produktorientierung, hilft uns nichts mehr. Wir sind eigentlich alle kompetenzorientiert an den Hochschulen und sollten auch wirklich diese Kompetenzorientierung leben. Und das ist so eines der meiner Fazit. Zweites Fazit. Das Wichtigste im Umgang mit der KI ist A, ein basales Wissen, wie die KI funktioniert, weil nur dann kann ich kritisch bedenken oder kritisch überdenken, was sie macht. Text, Bild, was auch immer. Und dafür brauche ich eine gewisse Sprachgewandtheit. Das heißt, ich muss sie erfassend lesen können, weil wenn ich nicht lesen kann, dann tue ich mir auch wieder schwer, Dinge zu beurteilen und zu bewerten oder zu korrigieren. Bulimie lernen ist ein Begriff dafür, dass man kurz vor einer Prüfung wahnsinnig viel Wissen in sich hineinstopft und dann bei der Prüfung quasi dieses Wissen einmal wieder auswirft und dann aber nichts mehr da ist. Das heißt, die Vernetzung des Lernens findet nicht statt.
Dann haben Sie von Baustellen im System gesprochen. Kann man sagen, wo man denn dann schon ansetzen muss unbedingt? Das heißt ja immer so früh wie möglich, aber wovon, von welchen Systemen genau sprechen Sie, die man hier verbessern muss? Das Kompetenzen wie Lernen etc., das sollte man ja doch früh üben oder erlernen.
Genau, also grundsätzlich sind Baustellen in allen Bildungsebenen vorhanden. Eine der Baustellen ist, dass wir sehr produktorientiert sind. Das heißt, es zählt der Text, den die Schülerinnen und Schüler schreiben, es zählt das Ergebnis in der mathematischen Rechnung, es zählen die Testleistungen, aber nicht der Weg, wie die Schülerinnen und Schüler dorthin kommen oder auch die Studierenden. Das heißt, einer dieser Baustellen ist, wir brauchen nicht die Produktorientierung, wir brauchen die Prozessorientierung. Und Prozessorientierung heißt Betreuung, Begleitung und heißt dann auch Kompetenzorientierung. Und das Ziel wäre tatsächlich, eine Schule oder Hochschule zu haben, wo die, so im Sinne eines sokratischen Dialoges, wo man auch Meinungen diskutieren kann, wenn man sie begründen kann, erklären kann, woher diese Meinung kommt, und dass man dann sich austauscht, die verschiedenen Meinungen, und dann vielleicht nicht mit einer Meinung rausgeht, sondern mit verschiedenen, aber man verschiedene Perspektiven hat. Und genau das fehlt mir ganz oft in der Hochschule mittlerweile, auch in der Schule mit der Standardisierung, dass alles so ein Einheitsbrei geworden ist und dass individuelle Begabungen zu wenig wahrgenommen werden.
Letzte Frage, würden Sie sagen, das ist nur eine ökonomische Frage, diese Lösungen für diese kaputtgesparten auch Systeme? Also wenn man jetzt mehr Geld reinbuttern würde, was ja auch verlangt wird, ist das wirklich die einzige beste gute Lösung?
Na, überhaupt nicht. Also natürlich, Geld ist immer wichtig, aber das hat ganz viel mit Haltung zu tun und das hat damit zu tun, wo wir uns in Zukunft sehen. Und wir haben irgendwann einmal verlernt, darüber nachzudenken, welche Zukunft wir gerne hätten, sondern wir lassen uns treiben von den Entwicklungen. Das heißt, was wir viel zu selten machen, ist visionär zu denken, neue Sachen zu denken. Das ist gerade bei Kindern, die noch nicht wissen, wofür etwas da ist, die dann irgendwie so ganz kreative Sachen basteln, wo man dann aber sagt, ja, aber das verwendet man nicht dafür, sondern ja, aber die Kinder wissen das nicht. Und genauso funktioniert ja Wissenschaft. Man probiert einmal was Neues aus, kommt drauf, das geht, das funktioniert und dann denkt man in die Richtung weiter. Und genau dieses Experimentieren, dieses Thinking outside the box, dieses kreative neue Lösungen, genau das wäre der Punkt. Und das ist eine Haltungsfrage und nicht unbedingt der finanzielle. Klar, Geld spielt immer eine Rolle, aber es geht um Mindset, es geht um Haltung und es geht um, ja, Selbstständigkeit, würde ich jetzt mal meinen.
Meine Kollegin Mayada Hadaya und ich, Momo Kunishio, bedanken uns bei unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt und freuen uns, wenn ihr uns auch nächstes Mal wieder ein Ohr für die Wissenschaft schenkt.
Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Welt im Ohr.
A radio program and podcast of the OEAD, Austria's Agency for Education and Internationalization.
created by the team of Education and Research for Development Cooperation.
In the framework of APEAR, the Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development.
Funded by the Austrian Development Cooperation.
Today, from ORF Austria's Broadcasting Corporation.
Hosted by
Mayara Hadaya and
Momo Kunishio.